Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, der Evangelist Matthäus schreibt im 4. Kapitel, und ich lese heute den Text aus der Basisbibel. Hier ist er aus der Lutherbibel abgedruckt. Die Basisbibel ist die Bibel, die wir mit unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden lesen, damit ihr es auch gut versteht heute. Da heißt es: Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, und dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang, dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete: In der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dann nahm der Teufel ihn mit in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring herunter, denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete: Es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Und wieder nahm der Teufel ihn mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Und er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Und er sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Und daraufhin verließ ihn der Teufel und es kamen Engel und sorgten für ihn. Gott, wir danken dir für dein Wort. Schenk uns, dass wir es fassen und zu unserem machen. Und segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, mächtige Worte, die wir heute gehört haben, die Schöpfungsgeschichte, der Bericht aus Genesis 3 und jetzt diese Geschichte aus Matthäus 4, die Versuchung von Jesus. Und in unserem Predigtabschnitt werden drei Dinge jetzt erwähnt und erzählt. Erstens, als Jesus 40 Tage lang in der Wüste fastete, versuchte der Satan ihn, sich Brot zu zaubern. Zweitens, sich vom Tempeldach herabzustürzen, damit die Engel ihn auffingen. Wir haben das im Psalm eben gelesen und gebetet. Und drittens, ihn, den Satan, anzubeten, um dafür im Gegenzug die Weltherrschaft zu bekommen. Aber Jesus lässt den Satan dreimal gepflegt abblitzen, verweigert sich dessen Ansinnen. Susanne hat in der Eingangsrede schon ein bisschen darauf hingewiesen, wie sollen wir den Teufel, wie sollen wir das verstehen, das personifizierte Böse. Zu Martin Luthers Zeit im 16. Jahrhundert war die Vorstellungswelt noch sehr mittelalterlich geprägt. Wir haben eben das Lied gesungen von Martin Luther, ein feste Burg, wenn die Welt voll Teufel wäre. Da klingt das so ein bisschen an, wie man damals geglaubt und gedacht hat. Aber es klingt auch an, wie man mit dem Bösen und der Versuchung umgehen soll und umgehen kann. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Den Teufel hatten die Menschen noch auf dem Radar damals im 16. Jahrhundert. Der Teufel war für viele eine reale Lebensmacht. Als kleines Kind hatte ich große Angst vor dem Teufel. Es ist eine meiner ersten Erinnerungen, an die ich mich erinnern kann. Ich kannte die Figur aus dem Kasperltheater und wahrscheinlich auch aus dem Kindergottesdienst. Und wegen meines großen Bruders Unsitte, immer wenn mich die Eltern in den dunklen Keller geschickt hatten, um eine Flasche Saft oder eine Flasche Wasser oder Bier nach oben zu holen, da schlich er sich vorher heimlich runter in den Keller, versteckte sich irgendwo hinter einer Ecke oder hinter einem Schrank. Und wenn ich dann runterkam, sprang er hervor und rief: Wow, ich bin der Teufel! Ich schreiend hochgerannt zur Mutter und geheult und völlig aufgelöst. Und ich konnte und wollte dann lange nicht mehr in den Keller gehen, weil mein Bruder mich so erschreckt hatte und ich große Angst vor dem Bösen hatte. Und dann haben wir schließlich die Lösung gefunden, dass ich nur noch pfeifend herunterging. Meine Mutter stand oben und hat gewartet und ich habe gesagt, wenn ich aufhöre zu pfeifen, dann ist was passiert, dann musst du kommen und mich retten. Es ging alles gut. Da fällt mir ein, als wir dann im Werkunterricht, wir hatten beide dieselben Lehrer, irgendwann aus Pappmaché Kasperlfigurenköpfe basteln sollten, da formte er einen Teufel und ich einen Kasper. Tiefenpsychologisch hochinteressant, aber ich schweife ab. Gut, dass die Kinder heute in der Kinderkirche sind. Uns heute erstaunt es, wenn im Predigtext der Teufel vorkommt. Das ist schließlich 2024. Den Teufel kennen wir bestenfalls aus Sprichwörtern oder aus Horrorfilmen. In unserem Text kommt er viermal vor. Da steht Diabolos, Verse 1, 5, 8 und 11. Und einmal wird er auch der Versucher, Hoperazon, genannt im Vers 3. Und im griechischen Original steht das Wort Diabolos, das ist die Übersetzung des alttestamentlichen Wortes für Satan, was hebräisch ist. Der Satan bezeichnet den Gegner, den Widersacher schlechthin, der uns von Gott abbringt. Und in Diabolos klingt dann auch das an, Dia heißt durch und Balein heißt werfen, der Durcheinanderwerfer, der die Sachen durcheinander bringt, der Chaos verbreitet, der alles durcheinander oder auch auseinanderbringt, der uns wegbringt von Gott. Und es ist bemerkenswert, dass die Bibel das, was uns von Gott wegbringt, was uns von Gott abzieht, was uns ja abrückt von Gott, in die Ferne, in die Abwesenheit Gottes setzt, dass die Bibel das personifiziert. Wieso kommt denn so eine personifizierte Größe in der Bibel vor? Wozu dient sie? Der Theologe Karl-Heinrich Ostmayer skizziert die Funktion so, ich zitiere, wo ein Weg hin zum Heil skizziert wird, bedarf es einer negativen Größe, von der sich dieser Weg fortbewegt. In der noch nicht heilen Welt ist die Existenz einer wie auch immer gearteten Negativfigur theologisch denknotwendig. Zitat Ende. Aha, ich übersetze. Also, weil das Heil im Messias für uns in Jesus Christus personifiziert ist, bedurfte es eines Gegenspielers. Eines ist jedenfalls sicher, der Satan oder Teufel ist kein Name, sondern eine Bezeichnung. Mehr nicht. Im Hebräischen ist Satan sogar ein Verb und heißt unter anderem auch anklagen, das, was uns anklagt. Susanne hat es vorhin schon gesagt, wie auch immer, wir alle wissen, das Böse, das gibt's. Und wie gehen wir damit um? Und deswegen spreche ich jetzt von der Versuchung. Im Predigtext begegnet Jesus diesem Teufel und er macht seiner Bezeichnung alle Ehre. Er will Jesus von Gott abbringen, will zerteilen das, was zusammengehört. Und heute ist der erste Sonntag der Passionszeit in Vokavit. Der Karneval ist vorüber. Mit Aschermittwoch begann die Passionszeit und in der katholischen Kirche heißt diese Zeit ja auch Fastenzeit. Und damit fängt auch unser heutiger Predigttext an. Jesus war in der Wüste, um 40 Tage und 40 Nächte lang zu fasten. 40 Tage, 40 Nächte, eine heftige Diät. Aber die Zahl bedeutet natürlich mehr. Von Aschermittwoch bis Ostern sind es 40 Tage, wenn man die Sonntage weglässt. Und die Zahl erinnert an die 40 Jahre, in denen Israel mit Mose in der Wüste unterwegs war, damit nur die Generation ins gelobte Land kam, die sich eben nicht gegen Gott versündigt hatte, die nicht von Gott abgerückt war. Die feministische Erklärung, dass Israel 40 Jahre lang in der Wüste war, weil Männer ja nicht nach dem Weg fragen, ist wissenschaftlich höchst umstritten. Für Jesus war diese Zeit ein Übergang. Sein altes Leben als Zimmermann im nördlichen Israel endete und sein eigentliches Leben als Heiland begann und als Menschensohn, so war sein Titel, wurde er nun geprüft. Und in Versuchung zu geraten, das ist für uns Menschen, Söhne und Töchter, zutiefst menschlich. In der Schriftlesung haben wir es gehört von Adam und Eva im Paradies und es ist doch bemerkenswert, Wirklich das Erste, was die Bibel über uns Menschen berichtet, ist unsere Verführbarkeit und wie wir mit der Versuchung umgehen, dass wir es immer auf den anderen schieben. Die Frau hat es mir gegeben, ich bin nicht schuld. Die Schlange, die du gemacht hast, Gott, hat es mir gegeben. Du bist doch selber dran schuld. Hättest du die Schlange nicht gemacht, wäre ich auch nicht versucht worden. Ist übrigens ein Schlangerich an der Stelle. Das muss man auch wissen, dass das ein Mann war da oder ein männliches Wesen, was die Eva da versucht hat. Mensch und Versuchung, das passt zusammen wie Topf und Deckel. Das gehört zum Menschsein dazu. Und versucht werden wir von dem, was wir nicht haben, aber was wir gerne hätten. Und der Versuchung nachzugehen, das ist eben nicht in Ordnung. Das, was uns versucht, das ist die verbotene Frucht, von der wir eben nicht essen sollen, die nicht gepflückt werden darf, weil sie eventuell sogar großen Schaden für uns anrichten könnte. Und die süßesten Früchte wachsen nur in Nachbarsgarten. Wie schön ist sie anzusehen, wie süß sie wohl schmeckt. Genesis 3 beschreibt das ganz, ganz bildlich. Und wie tückisch die Versuchung ist, das wissen wir auch. Manchmal ist der Schaden beim Erliegen einer Versuchung gering. Wenn ich jetzt das Bild von der Schokolade einblenden könnte, könntet ihr das Bild einblenden mit der Schokolade? Da muss nicht notwendigerweise was kaputt gehen. Na, vielleicht kommt es noch. Wenn mich die Schokolade zu sehr anlacht, dann darf ich sie naschen. Aber wenn ich das öfter mache, idealerweise abends, dann wird mein Hausarzt mich bald ernst anschauen und meine Waage am Ende der Messung eine Zahl anzeigen, die mir nicht besonders gut gefällt. Wenn ich also einer Versuchung nachgebe, ist der Schaden im Regelfall moralischer Natur. Und das merke ich, weil mein Gewissen sich regt, weil ich weiß, was gut und böse ist. So wird es ja erklärt, was bei in Genesis im Garten passiert ist. Der Mensch wusste, was gut und böse ist, nachdem er von der Frucht gegessen hat. Und jetzt wird sicher jeder und jedem von uns ein Beispiel einfallen, wo das in unserem Leben unlängst schon mal geschehen ist. Und wir wissen alle um unsere Versuchung, also um die Dinge, die wir im Griff haben müssen, wo wir uns selbst an die Kandare nehmen müssen. Und das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Das Wort Versuchung aus dem Neuen Testament kann man auch mit Prüfung oder mit Probe übersetzen. Und das wissen wir, durch eine Prüfung kann man auch durchfallen. Also beten wir bei jedem Vater unser, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und an dieser Stelle merken wir, wer führt denn hier wen in Versuchung? Wir beten doch zu Gott. Und Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er versucht werde. Das heißt doch ganz klar, Gott lässt die Versuchungen zu, er ordnet sie womöglich sogar an, wie bei Hiob, nimm mir Weib, Knecht, Mag, alles, was wir eben auch im Lied gesungen haben. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei hochgelobt. Oder bei Amos, es gibt kein Unheil in der Stadt, das Gott nicht tut. Das sind sperrige Gedanken, zugegeben, doch alles biblisch. Versuchungen sind da und aus Gottes Sicht auch erlaubt. Gott lässt das zu. Aber wir haben einen Hohepriester, wir haben ein Vorbild, das uns zeigt, wie wir mit den Versuchungen umgehen können. Jesus jedenfalls hat der personifizierten Versuchung dem Satan standgehalten. Dreimal wurde er versucht und dreimal hat er widerstanden, hat nicht nachgegeben. Und wie schwer muss das nach 40 Tagen Beten und Fasten gewesen sein? Und dann hatte er es geschafft. Und wie gut fühlt sich das aber an, wenn man es schafft, standhaft zu bleiben, wenn man es schafft, das Gute und das Richtige zu tun, wenn man es schafft, das in ein gesetzte Vertrauen, auch das in sich selbst gesetzte Vertrauen, nicht zu enttäuschen, weil man zu seinen Vereinbarungen steht und eben nicht sich irgendwie rauslaviert und mit gezinkten Karten spielt. Und indem Jesus der Versuchung eben nicht erliegt, durchbricht er dieses alte menschliche Schema, dass wir unseren Versuchungen immer wieder nachgeben, uns dann auch immer wieder auf andere schieben. Und Jesus verlässt damit die irdische Sphäre und stellt sich damit in die himmlische Sphäre hinein, ist sozusagen mit einem Bein wieder zurück im Paradies. Denn Versuchung ist irdisch, dem Himmel fern und ein Ausdruck dafür, dass wir eben noch nicht wieder bei Gott sind. Liebe Gemeinde, in der Passionszeit jetzt können wir diese 7 Wochen nutzen, unsere Versuchung aufs Korn zu nehmen. Wie wäre es, wenn wir eine Liste aufschreiben würden mit all den Dingen und Situationen, in denen wir in Versuchung geraten? Dann können wir in der Zeit bis Ostern etwas davon systematisch angehen, dem die Verlockung nehmen und davon frei werden. Kann die Technik jetzt diesen ersten Satz einblenden? Versuchungen sind die Situationen, in denen wir im Widerstreit mit uns selbst sind und dabei allzu oft schwach werden. Welchen ersten Satz? Es gibt eine Folie, da sind 2 Sätze drin, also einen Text oder 2 Seiten. Nur, dass wir es nochmal, ich lese nochmal vor. Versuchungen sind die Situationen, in denen wir im Widerstreit mit uns selbst sind und dabei allzu oft schwach werden. Und die 3 Fragen, die sind dann relevant. Tue ich es oder tue ich es nicht? Lasse ich es besser? Wie soll ich mich in einer Entscheidungssituation entscheiden? Wofür soll ich mich entscheiden? Und wenn wir in Versuchung geraten, können wir uns nur nach Kräften bemühen, nicht nachzugeben. Bei Jesus war es der Teufel als personifizierte Versuchung, die von Gott trennt. Das Böse aber zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es sich nicht beherrschen lässt und dass ihm die zum Opfer fallen, die meinen, es handhaben zu können. Mit anderen Worten, wenn wir meinen, wir können damit umgehen, das macht uns nichts, dann heißt das nichts anderes, als dass wir unseren Versuchungen immer wieder erliegen. Manchmal sind diese eben stärker, manchmal haben wir einen schwachen Moment. Das ist eben menschlich. Und da ist es für mich gut zu wissen und ermutigend, dass Christus, mein Vorbild, widerstanden hat. Und er kann uns allen zum Vorbild werden, immer wieder aufzustehen, wenn wir in Versuchung gefallen sind. Und wie gut, dass er uns immer wieder die Hand reicht, um uns aufzuhelfen, wenn wir gefallen sind. Bei ihm, bei Gott, können wir die Kraft finden, damit wir nicht in unseren Versuchungen gefangen und unfrei sind. Darum beten wir das ja immer im Vaterunser. Und ich wünsche mir, dass wir die Passionszeit zum Versuchungenfasten erklären. Wo es uns nicht gelingt, da können wir die Hand, die Christus uns entgegenstreckt, ergreifen und es wieder neu probieren. Und das soll für uns eine Herausforderung sein. Und dabei will ich, dass wir uns auf das Wort stellen, das Paulus uns Christinnen und Christen mitgegeben hat. Jetzt den 2. Satz, wenn ihr es findet, ist nicht da, dann ist nicht hochgeladen. Alles gut. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das steht so im 1. Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 10, Vers 13. Und ich lese das nochmal in Worten der Basisbibel. Ihr seid noch nicht auf eine Probe gestellt worden, die das menschliche Maß überschritten hätte. Aber Gott ist treu. Er wird keine Prüfung zulassen, die eure Kräfte übersteigt. Vielmehr wird er für einen Ausweg sorgen, so dass ihr die Probe bestehen könnt. Ihr seid noch nicht auf eine Probe gestellt worden, die das menschliche Maß überschritten hätte. Aber Gott ist treu. Er wird keine Prüfung zulassen, die eure Kräfte übersteigt. Vielmehr wird er für einen Ausweg sorgen, so dass ihr die Probe bestehen könnt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.